Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir werden wieder ein kleines Stück in dem Text von Vimalakirti fortfahren. Der Bodhisattva Sunetra sagte, zwischen Gestalt und Gestaltlosigkeit zu unterscheiden, wurzelt in dualistischem Denken. Gestalt als Gestaltlosigkeit wahrzunehmen, ist der Zugang zur Lehre der Non-Dualität. Das ist so ein typischer Ausspruch aus dem Kontext, dass alles in Verbundenheit ist und dass, wenn man sich an die Einzeldinge klammert und glaubt, dass die wirklich real sind, aus der absoluten Perspektive her, dann geht man in die falsche Richtung. Gestalt als Gestaltlosigkeit wahrzunehmen, das ist das Thema dieser zweifachen Wahrheit, also dass die relative Sichtweise und die absolute Sichtweise zwei Aspekte der gleichen Medaille sind. Und dass wir im Alltag immer wieder mal so alternieren sollten. Das heißt, immer wieder mal von dieser Eingeengtheit auf relative Welt zu sehen, was natürlich ein Teil von unserer Realität ist, keine Frage, weil das ist Alltag, da müssen wir gut auch funktionieren können und so. Aber trotzdem immer wieder mal so einen Schritt zurückgehen und sozusagen das Ganze als Verbundenheit oder als Einheit zu sehen, dass man Teil eines Gesamten ist. Und das ist so immer ein bisschen so alternierend, denke ich mir. Das ist so wichtig. Oder jetzt mit der Klimakatastrophe, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, da gibt es offensichtlich eine Umfrage, wo jetzt die Leute, die sich an die Straßen festkleben und den heiligen Verkehr ein bisschen behindern, und da gab es jetzt eine Umfrage in Österreich, glaube ich, bezog sich das, dass 55% der österreichischen Bevölkerung sind dafür, dass diese Leute scharf bestraft werden. Ich glaube nur, ich bin mir sicher, 7 oder 9% der Leute finden das eigentlich in Ordnung. Also, ja. Also der Chefredakteur vom Profil hat da einen Leitartikel drüber geschrieben, dass der das ziemlich irrsinnig findet. Das heißt, die ganze Welt prognostiziert nicht die Folgen der Klimaveränderung, sondern wir sind schon mittendrin. Das heißt, die Folgen sind sozusagen schon überall vehement sichtbar und jetzt wird immer noch diskutiert, ob es das überhaupt gibt. Also das ist so ein bisschen vollkommen absurd. Und ich finde, eins dieser Beispiele, die ja eigentlich so in den 80er Jahren meiner Erfahrung nach entstanden ist, ist so diese Idee des Ökosystems. Und das war früher eigentlich eher so mit Leuten, die sich halt mit Biologie beschäftigen, vielleicht ein bisschen grün angehaucht sind. Die haben das so ein bisschen mitreflektiert, aber ich glaube, das ist jetzt ein Thema, was überall da ist, dass man sich nicht einfach abnabeln kann. Sondern wenn der Regenwald abgeholzt wird, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf unser Klima. Bis vielleicht, dass dann der Golfstrom versiegt und das ganze Wetter in Europa in der Eiszeit rutscht. Who knows? Also ähnlich wie jetzt bei der Wahl in Amerika. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur, ob das stärker geworden ist, dieses Phänomen der Fragilität, dass wir jetzt viel mehr mitkriegen, wie labil diese Balancen sind, in denen wir uns befinden. Wie schnell das auch kippen kann. Also vielleicht sind die sozialen Medien so eine Art Brandbeschleuniger oder das Klima so eine Art Brandbeschleuniger oder wie auch immer. Und aus buddhistischer Sicht ist das irgendwie schon lange ein Thema gewesen, sich sozusagen als Teil des Ganzen zu sehen und aus dieser Perspektive auch sein Leben zu gestalten. Das heißt, mit den vorhandenen Ressourcen, ich weiß nicht, wie der richtige Begriff jetzt lautet, also halt klug umzugehen und nicht sozusagen den eigenen Ast, auf dem man sitzt, abzusägen. Ist ja, ja. Aber ja, offensichtlich ist das alles so ein bisschen beschleunigter. Und das Interessante ist, dass obwohl diese Themen 2.500 Jahre alt sind, es aber in der Gesamtbevölkerung wenig durchgedrungen ist. Das heißt, die Leute machen alles noch so, wie sie es immer gemacht haben. Das hat so, kommt mir vor, wenig Relevanz. Ja, vielleicht sind sie mit ihrem Überleben so beschäftigt. Ich glaube, das war der Bert Brecht, der das gesagt hat. Erst kommt das Fressen und dann kommt die Moral. Hat auch was. Und trotzdem, wenn es dann keine Grundlage mehr gibt, dann ist das mit dem Fressen auch gegessen, sozusagen. Ja. Also das wäre für mich die Idee, Gestalt als Gestaltlosigkeit wahrzunehmen. Das heißt, der Blick, sich als Teil des Gesamten wahrzunehmen und daraus zu handeln. Tja, dann geht's weiter. Der Bodhisattva Subahu sagte, zwischen Bodhisattva-Motivation und Shravaka-Motivation zu unterscheiden, wurzelt in dualistischem Denken. Wenn beide als Shunyata erkannt werden, gibt es weder Bodhisattva-Motivation noch Shravaka-Motivation. Das ist der Zugang zur Lehre der Non-Dualität. Das ist jetzt ein interessanter Aspekt, der dort beleuchtet wird. Und zwar ist das so ein bisschen eine Anspielung auf die Konkurrenzsituation zwischen dieser neuen Interpretation, die sich selbst Mahayana genannt haben, also eine Entwicklung, die ab dem 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung entstanden ist in Indien. Und die haben bestimmte Aspekte neu interpretiert, zum Beispiel die Position des Laien, dass also auch Laien durchaus die Erfahrung des Erwachens machen können, also Bodhisattva werden können, Buddha werden können, also eine Aufwertung der Laien im Vergleich zu den Mönchen. Und dann dieser starke Fokus auf dem Konzept der Leerheit oder der Verbundenheit. Und ein anderer wesentlicher Aspekt dieses neuen Ansatzes oder weiterentwickelten Ansatz, wie immer man das nennt, war, dass es Thema wurde, mit welcher Motivation praktiziere ich. Und die Leute, die sich also Mahayana ist eine Selbstbezeichnung dieser neuen Bewegung. Und Mahayana bedeutet, Maha ist groß und Jana ist das Fahrzeug. Das heißt, das ist das große Fahrzeug. Und damit ist gemeint, oder das spielt auf ein Bild an, wo der Buddha seine Lehre als ein Floß benannt hat. Und zwar ein Floß, das vom Ufer des Leidens über den Strom des Samsaras auf das andere Ufer der Freiheit von Leid, Nirvana, übersetzt. Und die Lehre ist sozusagen das Floß, das rüber geht zum anderen Ufer. Und offensichtlich war das in diesem 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, Pi mal Daumen oder ab dort, hat sich eine sehr starke Zentrierung auf das Mönchswesen fokussiert. Und die Mönche waren die einzigen, oder zumindest wurde es von vielen so wahrgenommen, offensichtlich, die wirklich dann zur Erleuchtung streben. Und die Nichtmönche, deren ihr Hauptjob bestand darin, diese Mönche und den Orden, also die Klöster, finanziell zu unterstützen. Und das wurde argumentiert, weil der Weg so schwierig ist und man nur, wenn man Mönch wird oder Nonne, aber hauptsächlich ging es um die Männer, nur dann hat man die optimalen Bedingungen, um auf diesen spirituellen Weg mithilfe dieser Meditationstechniken fortzuschreiten. Und Mahayana bezieht sich jetzt darauf, dass dort ganz viele neue Methoden genommen wurden, die zur Erleuchtung führen können. Das heißt also, deswegen ist sozusagen so eine Art, also einer meiner Lehrer meinte, er ist Busfahrer und das bezog sich auf die Idee, Bus ist ein großes Fahrzeug und da passen viele Leute rein. Und das ist aber jetzt geschichtlich gesehen, sind die Unterschiede wahrscheinlich nicht so stark, wie es dann polarisiert wurde mithilfe oder mit in der Zeit. Aber was man heute in Theravadan-Ländern sehr wohl noch sieht, ist diese extreme Fokussierung auf den Mönchsorden, auf diese Klosterkultur, also Burma, Thailand, Sri Lanka. Und das war offensichtlich in dieser buddhistischen Szene, und da muss man wissen, dass diese Diskussionen innerhalb des Mönchsordens stattgefunden haben. Das waren also nicht Leute, die auf dem Marktplatz irgendwie nichts mit Mönchen zu tun haben und gesagt, ja, das, was wir machen, führt auch zur Erleuchtung oder so, sondern das waren Diskussionen innerhalb des Mönchsordens. Und dann haben sie so einen Kampfbegriff kreiert und gesagt, also wir sind das große Fahrzeug, und die anderen, die so sehr stark mönchsorientiert waren, das ist das kleine Fahrzeug. Und das heißt dann auf Pali Hinayana. Und das ist eigentlich eine abwertende Beschreibung. Zumindest empfinden das die Leute, die diesem Fahrzeug zugeordnet werden, dem Hinayana. Und innerhalb des Hinayanas gab es verschiedene Schulen. Nochmal. Klassischerweise spricht man von 18 Hinayana-Schulen. Die sind alle ausgestorben, außer einer dieser 18 Hinayana-Schulen hat überlebt, und das ist das Theravada. Das muss man wissen. Das heißt, das Theravada ist nicht die Hauptströmung, die nur auf den Buddha zurückbezogen ist, sondern da gab es im Laufe der Jahrhunderte klassischerweise 18 verschiedene Schulen. Dieser übergreifende Titel des Hinayana. Und manche sagen, es gab eigentlich noch mehr. Aber das ist sozusagen so eine klassische Zahl.
Weiß man etwas, was die anderen Schulen gelehrt haben?
Naja, das Problem besteht in der Textüberlieferung. Das heißt, das Theravada ist die einzig überlebende Schule, die einen vollständigen Textkorpus überliefert hat. Aber man hat Textfragmente und einzelne Textsammlungen aus diesen anderen Schulen. Und also die westlichen Indologen, also da gibt es einige, die sich da sehr speziell beschäftigt haben mit den feinen Unterschieden zwischen den einzelnen Richtungen. Aber da kann ich nichts zu sagen. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert und zu konstruiert auch. Aber mir ist es wichtig, diesen Punkt, dass oft Theravada-Anhänger glauben, dass sie sozusagen die reine Lehre vertreten und sie das Ursprüngliche, das, was der Buddha wirklich gelehrt hat. Und das ist wissenschaftlich so eigentlich nicht haltbar. Das heißt also, schon ein paar hundert Jahre nach dem Tod vom Buddha gab es verschiedene Interpretationen seiner Lehre, und das Theravada hatte das Glück, dass es einfach durch die Förderung der Mächtigen in den jeweiligen Ländern überlebt hat. So würde ich das mal zusammenfassen. Aber die große Trennungslinie war ab dem 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung diese zweite große Strömung innerhalb des Buddhismus, und die nannte sich Mahayana. Und dieser Text, ein Mahayana-Text, hebt eigentlich wieder diese Trennung auf und sagt, diese Trennung besteht eigentlich nicht wirklich. Und das ist das Spezielle. Das heißt, das ist in dem Absatz zumindest keine Kampfschrift gegen die andere, um sich selbst aufzuwerten, um selbst zu sagen, ja, wir sind die wirklich wahre buddhistische Lehre und die anderen sind irgendwie sehr engstirnig und überhaupt, sondern die hebt das auf und zwar genau an dieser Bodhisattva-Motivation und Shravaka-Motivation. Und dieser dritte Bereich, was ich ja noch nicht ausgeführt habe, also die ersten beiden Bereiche waren einmal dieses Hauptthema des Mahayana war, also die Verbundenheit, die Leerheit, die Shunyata-Lehre. Das zweite Thema waren die Emanzipation der Laien. Und das dritte Thema ist die Bodhisattva-Motivation, also die Frage, warum praktiziere ich? Und den Hinayana-Anhängern wurde unterstellt, und im Besonderen den Mönchen, dass die ja eigentlich nur introvertiert, nur für sich selbst praktizieren. Sozusagen, denen geht es nur um die eigene Erleuchtung oder um das eigene Erwachen und der Rest der Welt ist ihnen egal. Das war der Vorwurf. Und da muss man jetzt vorsichtig sein. Ich würde es gerne als Vorwurf interpretieren wollen und nicht als Fakt. Weil was da wirklich zu der Zeit wieder die Mönche drauf waren, weiß heutzutage niemand. Und neue Richtungen haben oft das Bedürfnis, das, was vor ihnen schon Bestand hatte, abzuwerten, um sich selbst aufzuwerten. Und deswegen gibt es da so viele Konkurrenzen, weil es geht natürlich immer auch um nicht nur um Selbstwertgefühl, sondern auch um Anerkennung bei denen, von denen sie das Geld und die Unterstützung kriegen. Das darf man. Also es gibt immer so einen ökonomischen Hintergrund. Ja, das heißt, die Klöster und die Lehrer müssen sozusagen sich besonders darstellen, damit sie besonders viele Spenden kriegen. Und so. Das, finde ich, läuft bei vielen dieser Diskussionen im Hintergrund mit. Aber was ist jetzt die Bodhisattva-Motivation? Und die Bodhisattva-Motivation ist die, dass man nicht nur für das eigene Wohl praktiziert, sondern zum Wohl aller Wesen. Das heißt, man praktiziert den Weg, selbst erwacht zu werden oder selbst zu erwachen, damit man dann allen Wesen helfen kann auf ihrem eigenen Weg, auf ihrer eigenen Unterstützung. Und ikonografisch wird das so dargestellt, dass man, und das ist jetzt immer die Frage, wie man das interpretiert, aber den Hinayana-Anhängern oder den Mönchen, den klassischen Mönchen, so wie sie aus der Perspektive der Mahayana-Buddhisten gesehen werden, wird unterstellt, wenn die dann die Erleuchtungserfahrung gemacht haben oder sich sozusagen Heiligkeit, Arahatschaft verwirklicht haben, dann lösen die sich auf und sie werden nicht mehr wiedergeboren. Und das wurde sehr wörtlich genommen. Das heißt, die sind dann irgendwo anders. Keine Ahnung, wie das dann weitergehen soll. Und die Bodhisattvas, die haben das dann auch wörtlich uminterpretiert und haben gesagt, okay, wir gehen sozusagen, also wir lassen uns nicht auflösen, sondern bevor wir vollständig erleuchtet werden, bleiben wir hier in der Welt und unterstützen die anderen Wesen. So ist die Geschichte. Also das ist so, hat viele verschiedene Ebenen, aber ich glaube, der Punkt, sich über die eigene Motivation klar zu werden, ist ein wichtiger Punkt. Weil man kann natürlich Meditation extrem egozentrisch praktizieren. Das heißt nur ich. Und man merkt dann oft gar nicht, wie man eingeengt bei dieser Art von Praxis wird. Und deswegen ist dieser Hinweis, dass man also aus der Perspektive der Verbundenheit natürlich auch für alle anderen Wesen mitpraktiziert und das sollte natürlich auch Auswirkungen auf den Alltag haben. Sprich, wie gehe ich mit den anderen Menschen um? Gehe ich sozusagen mit den anderen Menschen um aus einer Perspektive von ich bin was Besseres, ich bin weiterentwickelt als die anderen, ich meditiere und die haben ja keine Ahnung? Oder versuche ich eher den Aspekt des Mitgefühls zu praktizieren, versuche die Perspektive von anderen Menschen zu verstehen und zu schauen, wie kann ich die Person in ihrer Welt unterstützen, damit sie einen Schritt weiter in ihrer Entwicklung geht. Und wir starten alle von unterschiedlichen Startpunkten. Das heißt, was für mich gut ist, muss nicht unbedingt für die andere Person momentan gut sein. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, oder hängt mit dieser Bodhisattva-Perspektive ganz eng zusammen, der Aspekt des Mitgefühls. Und das ist so ein bisschen dann das Gegenargument bei dieser Polarisierung, dass also nur die Mahayana-Leute mitfühlend sind und für das Wohl der aller Wesen praktizieren und die Theravadins oder Hinayana-Leute nicht, weil nämlich auch im Theravada ist natürlich das Mitgefühl, das Metta, also Mitgefühl ist Karuna, Metta ist Wohlwollen und die Freude, Mudita, sind sozusagen drei Haupttrainingsgebiete, die man natürlich auch im Theravada trainiert. Ja, aber ich glaube, der Punkt Vorsicht vor Egozentrik ist ein Aspekt, der bestimmt bei manchen Praktizierenden ein Thema ist und sein kann. Und ich denke, wenn man das aus dieser Perspektive liest, dann ist natürlich was dran. So, wie geht's weiter? Ja, der Bodhisattva Pursya sagte, zwischen karmisch heilsamen Handeln und karmisch unheilsamen Handeln zu unterscheiden, wurzelt in dualistischem Denken. Weder das Heilsame noch das Unheilsame zu suchen, bedeutet das Formlose zu verwirklichen und die Realität zu verstehen. Dies ist der Zugang zur Lehre der Non-Dualität. So, das ist jetzt auch wieder ein spezieller, spannender Aspekt. Das heißt, das ist eigentlich das Thema der Ethik. Und ein Teil des buddhistischen Pfades ist natürlich ethisches Verhalten. Das heißt, zu unterscheiden, was ist heilsam und was ist nicht heilsam. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Aspekt. Und dann gibt es aber natürlich Erfahrungen, und auch Sichtweisen, wo dieser Aspekt relativiert wird. Das heißt, dass wir nicht immer so, also das ist nicht, also, ja, wie kann man das jetzt erklären? Also relativieren bedeutet, dass man also nicht gefangen bleibt in diesem Konzept gut und schlecht, sondern dass man sieht, das ist so ein Arbeitskonzept, die Ethik ist hilfreich, aber es geht noch einen Schritt weiter. Und der Schritt weiter ist dann die Auflösung dieser Polarität zwischen gut und böse oder heilsam und unheilsam. Aber das kann nur dann funktionieren, wenn es diese ethische Basis gibt. Und insofern ist es ein bisschen paradox. Es gibt im Chinesischen gibt es ein Bild, was für mich hilfreich ist, diesen Aspekt besser zu verstehen. Das ist der Aspekt des Dao. Und das ist so eine Vorstellung, dass es so einen kosmischen Fluss gibt. Und dieser kosmische Fluss kann durch unsere Egozentrik blockiert werden. Das heißt, und die Lösung ist, unsere Ich-Bezogenheit aufzulösen und dann zu schauen, was im Moment aktuell ist. Und damit handeln wir ohne Ich. Oder ohne Egozentrik, vielleicht ist das ein besserer Begriff. Also ohne diese starke Ich-Bezogenheit, sondern wir sehen eher das Gesamte und handeln dann aus einer größeren Perspektive. Also nicht nur ich, sondern den Blick aufmachen und schauen, was ist sozusagen das größere Bild. Und aktuelles Beispiel, Energie sparen, ja. Also für die meisten von uns ist es wahrscheinlich so, dass es ziemlich wurscht ist, ob wir das Licht anlassen in unserer Wohnung oder nicht. Das hat für unsere Stromrechnung wahrscheinlich wenig Auswirkung, unmittelbar, nehme ich mal an. Aber es macht sehr wohl einen Unterschied, dass wir das Licht ausschalten und Strom dort sparen, wo wir sparen können, weil im Gesamtkontext macht es natürlich einen Unterschied. Ja, auch wenn das für uns persönlich finanziell vielleicht wenig Unterschied macht. Aber das ist so ein bisschen der Aspekt. Also, dass man kann die Dinge aus dieser egozentrischen Sichtweise angehen, so nach ich und tut mir das gut, ist das für mich gut und überhaupt. Oder man macht den Blick weiter und schaut, was ist sozusagen im Kontext des Gesamten hilfreich. Und man tut es dann aus, man handelt dann aus dieser Perspektive. Und das macht einen Unterschied im Alltag. Das ist in meinem Verständnis dieser Teil, weder das Heilsame noch das Unheilsame zu suchen, bedeutet formlos, das Formlose zu verwirklichen, die Realität zu verstehen. Das heißt also nicht in dieser Egozentrik von Gut und Böse stecken zu bleiben, sondern wirklich weit offen zu werden und aus dieser Offenheit, aus dieser inneren Weite und Verbundenheit zu reagieren und zu handeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist, wenn man in unsere Gesellschaft schaut, sehen wir natürlich lauter Menschen, die sozusagen immer nur zentriert sind auf ihr eigenes Ich. Und ich glaube, ein Großteil unserer Probleme, die wir in der Welt haben, kommen aus dieser Perspektive, dass jeder nur seinen persönlichen Vorteil sucht und niemand das Gesamt sieht. Und das kann man sich jetzt auf den unterschiedlichsten Ebenen anschauen, aber ich glaube, wenn man ein bisschen Nachrichten schaut oder Zeitungen liest, dann wird man das überall sehen. Und das meint aus dem Daoismus, also dieses egozentrische Handeln aufzugeben, um dann im Fluss mit dem Gesamten zu sein. Also im Eins zu sein mit dem kosmischen Fluss, könnte man sagen. Und das Interessante ist, dass dieser Begriff im Fluss zu sein jetzt ja auch in die Psychologie eingewandert ist, also dieses Flow-Konzept von Csikszentmihalyi, der das untersucht hat, wann geht es Menschen gut, wann fühlen sie sich wirklich voller Energie, sind glücklich, sind gut drauf und überhaupt. Und diesen Zustand nannte er das Flow, also das Flow-Experience oder das Flow-Erleben. Und das weiß jetzt nicht genau, wo er den Begriff her hat, aber den Begriff gibt es sozusagen auch schon seit 2.500 Jahren im Daoismus. Ja. Kommt alles wieder. Wie sagt man, ich weiß nicht, ist das auch von den Römern? Alter Wein in neuen Schläuchen? Ist griechisch. Na, noch älter. Ja, also. Gut, dann würde ich sagen, lassen wir für heute so stehen.